Pro Konter Blicksport Podcast. Neue Woche, neues Glück, sagt der Emanuel Gysi jeweils. Der ist jetzt aber in der Ferien. Darum ist heute der Marcel W. Perren hier bei mir zu Gast. Wir reden vor allem, ja, man erahnt es, über Ski, ein bisschen Hockey und das wär's. Bis gleich.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Marcel.
Dino.
Guten Tag. Danke, bist du da.
Komm gerne zu dir, du weisst es.
Du warst am Wochenende zu Garmisch gewesen. Ist eigentlich sehr intensiv, die Reiserei als Skireporter? Oder nimmt man das einfach so heiss gehört dazu?
Also Garmisch zählt jetzt nicht zu den intensiven Sachen. Oder in Garmisch bist du irgendwie, soll ich sagen, 3,5 Stunden. Das ist ein Shorttrip, aber ja, die Nordamerika-Geschichte, Anfangssaison, die fahren wir alle schon ziemlich ein. Du merkst, mit jedem Jahr, wo du älter wirst, kämpfst du mehr gegen die Jetlag. Also, als ich so 5, 26 war, war der Jetlag kein Thema. Und jetzt ist es aber so, wenn ich zurückkomme von einer dreiwöchigen Nordamerika-Tour, brauche ich aber irgendwie so 2 Wochen, bis ich wieder im Rhythmus bin. Und du hast ja eigentlich in unserem Job keine Zeit, so richtig in Rhythmus zu kommen, weil es geht ja dann nahtlos weiter. Nach Nordamerika kommt Val d'Isère, Val Gardena. Val d'Isère auch wieder eine relativ lange Reise. Irgendwie bist du 5,5-6 Stunden unterwegs. Und das ist halt schon ein bisschen zäh. Aber Garmisch, muss ich sagen, zählt zu meinen Lieblingsreisen im Skizirkus, weil es ist halt auch gerade nach den grossen Klassikern. Also wenn der Tsunami, der dort oben auf mich hineinbricht, in Adelboden-Wengen-Kitzbühel ein bisschen durch ist. Ja, es ist ein cooler Ort. Man isst wunderbar. Du weisst, ich sage ja zu einer gepflegten Schweinshaxe. Piste wäre eigentlich auch gut in Garmisch. Außer das Jahr war es grenzwertig, das muss man so sagen.
Also im ersten Rennen?
Im ersten Rennen war es ist so extrem warm. Also die haben bis, man darf ja nicht vergessen, Garmisch ist das Ziel auf 700 Meter. Und die haben bis vor 10 Tagen haben die anständig Schnee gehabt, aber dann ist es so warm geworden, hat so viel geregnet. Und ich habe also noch nie so hitzige Diskussionen mitbekommen bei einer Streckenbesichtigung. Wir Journalisten, wir können ja immer vor der Rennen, also 3-4 Stunden vor dem Rennstart, mit den Athleten die Strecke besichtigen. Und dann ist es am Samstagmorgen also hitzig zu und her gegangen. Es ist also der FIS-Rennleiter, der Markus Waldner, hat eigentlich das Rennen nicht wollen starten. Das war noch witzig. Der ist ein Vertreter von der Skifirma Heed, ist dann zum Waldner gekommen und hat gesagt, ja, wir sind schon bei viel schlechteren Bedingungen gefahren. Und heute, wo der Odermatt die Nummer 12 hat, also eine relativ schlechte Nummer, hat man das Gefühl gehabt, soll man den Super-G Nummer nochmal starten. Und dann hat der Markus Waldner hat dann nachher gesagt, ich gebe dann dir den Funk, wenn dann auch noch der Odermatt irgendwo im Netz liegt. Und im Endeffekt muss man ja aber sagen, es ist eigentlich ein faires Rennen. Also es war kein gutes Rennen am Samstag, aber es war ein faires Rennen. Die Verhältnisse haben sich nicht gross verschoben. Man hätte eben auch, was niemand gedacht hätte, mit hinteren Nummern gute Resultate einfahren können. Also wir hätten den Sieger. Der Allegri hat 18, der Boskas 17. Also, ja. Aber der zweite Super-G am Tag danach war bedeutend besser gewesen.
Was war dort einfach kälter gewesen?
Es hat eine klare Nacht gegeben. Oh. Es hat aufgrund von dem oder, richtig schön angezogen. Und dann ist schon oder, die Stimmung bei der Sonntagbesichtigung, die war nachher total friedlich gewesen. Alle haben gesehen, super kompakte Piste, alles wunderbar. Und für uns ja dann nachher das ultimative Happy End mit dem Sieg von Marc Odermatt und im dritten Rang von Franjo von Almen. Und das ist für mich eigentlich die Geschichte vom Wochenende, der Franjo von Almen.
Eben, du hast eine Geschichte gemacht, wo es genau um die Podestplätze geht, wo man eigentlich sieht, dass man mit dem Audi, so genannt, tönt nicht schön, aber es ist halt tatsächlich so ein Klumpenrisiko hat, weil er so gut ist. Sonst nicht sehr viel Podestplätze rum gewesen von den Männern bisher. Und dann tut er so etwas gut, oder, dass er irgendeiner mal nachziehen kann.
Ja, die junge, also die, unsere dritte Reihe, sage ich jetzt einmal, oder unsere zweite Reihe, die hat ja eigentlich schon der ganze Winter sehr, 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 sehr gute Ansätze gezeigt. Also man hat einen Alex Simone gehabt, der 24 ist, der in Kitzbühel Top 10 gefahren ist. Der Arnaud Boisse, der total überzeugt. Also der hat jetzt auch schon 3-4 Top 15 Ergebnisse. Und die Bilanz, die der Franjo von Almen hat, also das sucht in der 57-jährigen Weltcup-Geschichte fast seinesgleichens. Der hat jetzt sein 12. Weltcup-Rennen gefahren in Garmisch. Der erste Podestplatz eingefahren. Und der hat schon vorher noch 2 weitere Top-10-Klassierungen und 2 in der Top 15. Also ich bin mal die Statistiken anschauen von den Rookie-Saisons der Grossen. Da beispielsweise der Marco Odermatt hat etwa 24 Anläufe gebraucht, bis er zuerst mal in der Top 10 war. Und im 31. Versuch ist er zuerst mal aufs Podest gefahren. Beat Feutz ist in seinem 36. Rennen zuerst mal aufs Podest gefahren. Also die Einzigen, die mit dem Von Almen mithalten können, sind die Österreicher Hermann Mayer und Marcel Hirscher. Der Hirscher ist irgendwie im 4. Rennen zuerst mal in die Top 10 gefahren und im 9. aufs Podest. Und der Herminator ist im 10. Rennen auch beim Super-G in Garmisch 2. geworden. Und nachher hat am Tag darauf in seinem 11. Weltcup-Einsatz zuerst Sieg gefeiert.
Also das sind Namen. Also da könnte man vergleichen mit dem Meier, mit dem Hirscher. Ist jetzt das Problem ein bisschen, dass der Odermatt halt alles überstrahlt. Wenn man den Odermatt nicht hätte, ist ja hypothetisch so etwas zu sagen, eigentlich blöd, aber dann würde man den von allem wahrscheinlich schon ein bisschen mehr noch im Fokus
wäre nehmen. Wahrscheinlich schon ohne Odermatt, wäre schon jetzt wahrscheinlich nominiert für Sportler des Jahres. Ja. Oder?
Genau. Übrigens eine Frage. Du hast gesagt, Hermann Meier, es gibt einen Spruch, den man über die immer wieder gehört hat. Wie viel Wahrheit ist da dran? Es laufen 2 durch Kitzbühel, man sieht sie, dann stellt einer die Frage, du, wer ist das neben dem Perren dort? Das war nämlich der Hermann Mayer.
Ja, gut. Ja.
Wer hat die Geschichte?
Ich weiss nicht, wer einer von den wenigen, der mir wahrscheinlich gut gesinnt ist. Aber es ist definitiv nicht so. Der Herminator ist für mich zusammen mit dem Marco Odermatt der Grösste, der mir in diesem Zirkus begegnet ist. Also der Herminator von seiner sportlichen Leistung, von der Ausstrahlung, die er hatte. Ich habe das an ihm geliebt. Oder? Einfach wirklich das Können gnadenlos so rauslassen, wenn der Zeitpunkt passt hat, was der Marco Odermatt jetzt so macht. Der Odi ist einfach noch ein bisschen charmanter.
Also, ja, der Herminator hat den Charme nicht unbedingt grosszügig verteilt.
Er kann sehr charmant sein, der Herminator, möchte ich also festhalten. Aber es hat ja auch Situationen gegeben im Nachtleben, wo er den Charme sehr gut versteckt hat. Und der Marco Odermatt ist auch bei den wildesten Vieren ist er immer noch charmant. Das ist der grosse Unterschied zwischen diesen zwei. Aber sonst sehr viele Ähnlichkeiten. Überragende Skifahrer. Obwohl der Marco Odermatt der grössere Künstler ist. Also ist der geniale Skifahrer. Der Meier hat mehr mit Kraft gemacht. Odermatt ist einfach ein Picasso auf Ski.
Genau, der hat die Leichtigkeit, oder wo der Meier hat die Leichtigkeit nicht ausgestrahlt.
Nein.
Vielleicht hat er sie gehabt.
Oder Hirscher nicht, oder?
Das ist mehr alt. Man hat das Gefühl, der zwingt es dann einfach, wenn es sonst nicht geht.
Ja.
Was
einem
auch sehr imponiert hat, also mehr der Meier. Da ist mir fast einmal kalt der Rücken abgelaufen, wenn der auftreten ist. Auch eine imposante Erscheinung, muss man sagen, oder?
Ja.
Irgendwie,
ja.
Es gibt derige Figuren, selten, sagen wir es so, wo einem so könnte einnehmen mit ihrem Wesen, mit ihrer Ausstrahlung. da kann einer nicht einmal etwas dafür, das hast du einfach oder hast du es nicht. Das, ist das Charisma, die Ausstrahlung. Und da hat der Meier natürlich hat er Glück gehabt. Ja. Das definitiv hat viel ausgemacht. Bei ihm, glaube ich, auch, wenn es dann um Teamkollegen gegangen ist, wo
das ist schon ein grosser Unterschied.
Natürlich dann nicht so zur Geltung gekommen sind.
Und ein grosser Unterschied zwischen Meier und Odermatt. Der Herminator hat man gehasst in der Mann. Also es hat vielleicht, die Ausnahme war der Andreas Schifferer gewesen. Der ist irgendwie so durch einen, hat meistens mit dem Meier das Zimmer geteilt. Der hat es eigentlich immer ganz ordentlich können mit ihm. Aber Stefan Eberharter.
Legendär, oder? Die Fäden zwischen.
Genau, denen. Christian Meier hat der Herminator nicht können ausgestehen. Und Hans Knaus war nicht wirklich ein Fan vom Hermann Meier. Und bei Odermatt ist es ganz anders. Ich habe noch nie jemanden erlebt in dieser Schweizer Mannschaft, der gesagt hat, dass es mit dem Odermatt nicht kann. Das ist. Der Marco ist so ein unglaublich sozialer Typ. Das sieht man jetzt eben auch im Umgang mit einem Jungen wie im Franjo von Alme, wo der gestern gestritten wurde. Da hat sich der Odermatt gefreut. Er hat der Odermatt fast Leute gejubelt, wie wenn er als Erster ist das Ziel gefahren. Und der ist auch einer, der den Jungen extrem hilft, der Kickheimnis hat. Was Linienwahl anbelangt. Ich meine, Hermann Meier oder hätte nie meinen Teamkollegen irgendwie verraten, was für eine Linie das er jetzt fahren will. Oder? Der Odermatt ist dort sehr offenherzig. Das Ding ist einfach, es können nicht wahnsinnig viele die Linien, die der Odermatt aussucht oder nachmachen. Oder sonst landen sie im Netz. Aber der Franjo von Alme hat das Potenzial, um eben genau diese Linien zu fahren. Und der Franjo von Alme, der hat da so etwas, das du nicht lernen kannst. Wie der Beat Feuz, oder? Der hat einfach ein unfassbares Gefühl für den Skisport. Und ich muss schon sagen, was mich beeindruckt hat am meisten, ist dem Franjo von Alme seine Wengengeschichte. Er ist dort in der verkürzten Abfahrt ist er top unterwegs gewesen. Wird dann vor dem Haneck-Schuss abgewunken, weil sein Teamkollege Marco Kohler gestürzt ist. Der von Alme ist wieder mit dem Helikopter an Start. Wird 14. Obwohl dem seiner Kante, oder? Natürlich, weil schon die Hälfte des Rennens schon mal gefahren ist, nicht mehr so beieinander gewesen, oder? Wie am Anfang. Und dann, ja, die Schenkel sind blau. Trotzdem wird er 14. Am Tag darauf legt er im Super-G eine Breze her, wo er wirklich denkt, okay, jetzt ist die Saison vorbei. Was passiert? Von allem steht aus, wie wenn er aus Gummi wäre und wird am nächsten Tag in der Originalabfahrt wieder 14. Und eben, das sind Sachen, oder, wo nur die ganz Grossen können.
Wie viel kann man von ihm erwarten?
Sehr viel. Der Marco Odermatt hat gestern zu mir gesagt, so genial wie der Skifahrer, wird er noch sehr, 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 sehr oft auf dem Podest gehabt, hat er gesagt. Was bei ihm noch so ein bisschen das Defizit ist, im Ausdauerbereich, also da gibt es noch Luft nach oben. Und da hat ihm der Odermatt aber gesagt, bleib im Kondi-Training dran, macht er einen Schritt vorwärts und dann kommt das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und der Franjo ist ja im Konditionellen, im Kraftbereich in sehr guten Händen. Er wird dort vom Gabriel Gwerter geschliffen. Das ist übrigens der WG-Partner von Marco Odermatt und auch der, der sehr, sehr viele Trainingspläne mit dem Marco zusammen umsetzt. Also Marco, seine Trainingspläne, die werden vom Kurt Kotbauer erstellt, vom Oberösterreicher. Aber umgesetzt werden sie sehr oft im Kraftraum von dem Gabriel Gwerter. Und eben, der schleift jetzt auch den Franjo von Alme. Und ja, wenn der gesund bleibt, gibt es keinen Grund, dass der nicht wirklich durchstartet.
Hat ja der Odermatt gestern gesagt, gestern bedeutet am Sonntag, wir nehmen heute am Montag
auf. Ja.
noch ein Hinweis meinerseits, damit die zuhören, wissen, wenn wir reden. Du bist dann am Sonntag noch zurückgekommen, in dem Fall von Garmisch, oder erst heute Morgen am Montag?
Nein, wir sind Sven Thomann, mein Starfotograf, und ich, wir sind irgendwie am 4. haben wir alles im Kasten gehabt, am Sonntag am 4. und sind dann irgendwie eben am Sonntag am Abend am 8. bin ich daheim gewesen, bei meinen beiden Bengalkatzen.
Heissend?
Frankie de Jong und Violet van Persie.
Aha. Man sieht, da ist eine gewisse Affinität zu Holland rum.
Eine gewisse, ja.
Das wo kommt die her?
Ich bin aufgewachsen im wunderbaren Obersimmental, wo in meiner Kindheit so ein Tal der Ahnungslosen war, weil wir nur 3 Fernsehsender hatten. Also der Deutschschweizer, der Welsch und der Tessiner. Und irgendwann einmal hat man dann natürlich Satellitenschüsseln montiert. Und dort habe ich den holländischen Sender entdeckt. Und ich bin dort am Anfang geblieben hängen, gebe ich ganz ehrlich zu, weil dort die schönsten Moderatorinnen waren. Marie Carmen Allendijk, die hat englischen Fußball im holländischen Fernsehen moderiert.
Okay.
Und holländischer Fußball hat sie natürlich auch moderiert. Und weil ich so auf sie bin abgefahren, habe ich den holländischen Fußball natürlich extrem genau angefangen zu studieren. Und ich habe ja so ein bisschen die Sprache gelernt. Und das hätte in meinem Umfeld hat natürlich niemand können nachvollziehen, dass ich jetzt plötzlich auf das Holland-Thema abfahre. Das haben alle nur den Kopf geschüttelt. Und obwohl ich einen Cousin hatte, der Bruno, der ist schon vor der EM 88 ist der total auf Hans van Breukelen abgefahren.
Legendärer holländischer Goalie.
Absolut, oder? Absolut. Also der Bruno hat mir das Oranienvirus so schon ein bisschen infiziert. Aber eben so richtig ist es nachher ausgebrochen durch die Satellitenschüssel, durch Marie Carmen Allendijk. Und ja, wie das so ist, wenn du etwas für dich allein hast, wo das ganze Umfeld den Kopf schüttelt, dann lebst du es halt noch viel intensiver. Und darum bin ich heute tot. Also ich sage, ich bin ein krankhafter Oranien-Fan. Also
ich glaube, dass wir übrigen Leute auf der Redaktion bei uns in den Newsroom können das bestätigen.
Ja.
Also man macht sich zum Teil dann auch über die lustig, aber nicht bösartig, sondern die es wagen, würden sogar so weit gehen, dass dir irgendetwas zu sagen, wenn Holland einmal verliert oder so. Mhm. Aber du selber hast ja einen erstaunlichen Reflex, dass du irgendwie, letztens hast du mir gesagt, eigentlich hoffst, dass sich Holland gar nicht für die EM qualifiziere, weil dann hättest du den Ärger nicht während der EM.
Ja, für mich sind die grossen Turniere wirklich ein Horror.
Also du leidest dort so extrem mit. Dass
die WM in Katar ist fast am einfachsten gewesen für mich, weil da bin ich abgelenkt gewesen. Arbeiten, weil das war in der Skihochsaison ist die WM. Und ja, dann konnte ich mich nicht so auf das Turnier fokussieren, wie wenn ich das mache im Sommer, wo ich ja normalerweise Ferien habe, wo der Skisport ruht. Und eben die grossen Turniere im Sommer, das ist für mich Horror. Also das geht so 4-5 Tage vor dem ersten Spieltag vor Anja geht es los, dass ich schlecht anfange zu schlafen. Panik hast oder von einem Fehlstart. Und im Gegensatz zu dem Quali-Spiel schaut ja da die ganze Schweiz oder die Holland-Spiel an. Und dann würde ich natürlich mit sehr, sehr viel Häme zugeschüttet, wenn sie in die Hose geht. Und dann ist es so, wenn der erste Spieltag gut gelingt, dann habe ich eine Nacht lang überschwängliche Freude und schaue in dieser Nacht etwa 7-mal den Match an. Und dann am nächsten Morgen ist aber schon wieder die Angst vor dem zweiten Spiel.
Oh.
Und das Problem ist ja, du weißt als Holland-Fan, weißt, dass der Hammer irgendwann im Turnier wird kommen. Oder? Also, ich glaube, ich würde das nicht erleben, dass Oranje nochmal den Titel holt.
Gut, Möglichkeiten sind da. Also die Mannschaft hat gute Spieler.
Aber wir hätten einfach... Man hat einfach die Mentalität, man hat die Gewinnermentalität, wo beispielsweise wo die Deutschen, die Franzosen, die mittlerweile auch die Spanier haben, die hat Oranje nicht.
Gut, die Deutschen sind sich momentan auch gerade selber am Zerfleischen. Also, ob die gerade
Ich würde,
und aber, die weißt, Turniermannschaft ist auch nicht mehr
ja,
so.
Ich glaube, aber ich weiss,
das kommt dann schnell.
Das ist ja vor der WM 2006 ist ja das in Deutschland genau gleich gewesen. Ich weiss noch, dort hat man das zweitletzte Spiel oder das letzte Freundschaftsspiel vor der WM im eigenen Land hat man gegen Italien, glaube ich, 4-0 verloren. Also Taskforce, ARD-Brennpunkt. Das kann nicht gut gehen, oder? Bei der, wenn man einem Haar wäre man Weltmeister geworden. Also es hat der Grosso gebraucht in der 118. Minute im Halbfinal, um die Deutschen nachher abzuschiessen. Oder? Aber darum bin ich sicher, die Deutschen werden ein sehr starkes Turnier spielen.
Die Deutschen spielen aber in einer Gruppe, wo wir Schweizer auch dabei sind. Dann aber noch die Schotten und Ungarn. Mhm. Und bei dieser Gelegenheit, hier in diesem Studio, habe ich mal mit dem mit meinem üblichen Gegenüber, Emanuel Gysi, der jetzt wieder mal in der Ferien ist, man erratet es, genau über das Thema geredet und habe dann gesagt, die Schweizer werden aus dieser Gruppe rausfliegen, weil ich das Gefühl habe, dass Schottland am Anfang, die unterschätzt man völlig. Also, da hat man das Gefühl, die sind...
Schotten haben eine sehr gute Mannschaft.
Und die haben eine Mentalität, eine gewisse Schwäche, wenn die Schwäche schmecken bei einer Mannschaft, die nicht kann auf das reagieren, indem sie einfach ihre Klasse ausspielen, dann wird es schwierig. Die Ungarn sind vollkommen unberechenbar und die sind im Code, die werden immer besser, die werden nicht schlechter.
Hat man ja schon bei den letzten Euro gesehen, oder?
Und die Deutschen, eben, daheim, relativ selten mal der Fall, dass die einknicken, weil sie mit dem Druck nicht klarkommen.
Es ist, wie du sagst, die Ungarn sind wirklich die grosse Wundertüten, oder? Aber die Schotten, die habe ich ganz gross auf der Rechnung. Ich meine, allein mit dem McTominay, dem Malocher von Manu im Mittelfeld. Und jetzt kommt Robertson, oder? Kommt zurück. Einer von den besten Außenverteidiger auf der Welt.
Liverpool,
oder? Vor denen sind sie auch nicht so schlecht. Also, das wird ganz schwer für die Schweiz.
Hoffentlich. Das ist aber ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, ja.
Jetzt möchte ich noch zurückkommen auf etwas, was du vorhin gesagt hast. Sehr interessant, auch Sportarten übergreifend, selbstverständlich wichtig. Gesundheit. Fitnesstraining beim Franjo von Almen auf Ratschlag vom Odermatt. Der Odermatt selber praktisch nie verletzt. Mhm. Wie wichtig ist das? Ich meine, klar ist es wichtig, aber wie bringst du das her? Ist das nur Training? Ist das seine Physis? Ist er da einfach gesegnet mit einer weichen Muskulatur, haben wir früher gesagt im Hockey?
Nein, gesegnet ist er nicht, weil man darf ja nicht vergessen, bevor sein Aufstieg so richtig passiert ist, hat er dreimal den Meniskus operieren müssen. Aber er hat mittlerweile hat er das beste Umfeld im ganzen Skizirkus. Also ich habe vorhin schon angesprochen, den Kurt Kotbauer, der in den 90er Jahren den Hermann Mayer trainiert hat. Er war ja nicht gerade der schlechteste Athlet. Der ist nachher vom Helmut Krug, dem Odermatt im Skitrainer, im 2015 in die Schweiz geholt worden. Und das Duo Krug, Kotbauer, das ist für mich im Coaching-Bereich das Beste, was im Moment im Skizirkus gibt, zusammen mit dem Mannschaftstrainer Tom Stauffer. Aber der Krug hat beispielsweise in dieser Saisonvorbereitung hat er gesagt, wir fangen mit dem Marco später an, mit dem Schneetraining, weil Skifahren kann er. Und wir tun dafür aber mehr in Kraft- und Konditionstraining investieren, weil der fährt so viele Rennen, praktisch kein freies Wochenende im Winter. Dann ist einfach wichtig, dass die Ausdauerwerte da sind. Und ja, wir haben viel in Rumpf investiert. Und das zahlt sich alles aus. Und bei Marco kommt noch dazu, dass er nie stürzt. Also schön auf Holz klopfen. Das ist ja zurückzuführen auf die Tatsache, dass er in seinem Freundeskreis mit dem Fabian Bösch einen der besten Freestyler hat. Der Marco hat mit dem, als er 11, 12 war, in der Freizeit viele Freestyle-Elemente gemacht, trainiert auf der Piste. Also die verrückten Sprünge und Zeug und Sachen. Und aufgrund von dem hat er so eine extreme Körperbeherrschung, dass dem wirklich fast nichts passieren kann.
Also Mobilität, Balance, ja. Und das eine grosse Rolle spielen.
Kommt auch noch, es gibt ja ein legendäres Video, das hat mir Marco, sein Vater, der Walti, hat mir das einmal zur Verfügung gestellt, wo man der Marco mit 12 in der Turnhalle Emmetten sieht, einen Parkour machen. Es ist, leider Gottes ist das kein Bild-Podcast. Oder wir müssen es wirklich zeigen. Aber man findet es auf der Blickseite. Wenn man sich das, wenn man sieht, oder wie der 12-jährige Bub mit dünnen Beinchen, was der dort oder akrobatisch schon aufgeführt hat, das ist einmalig. Oder?
Gut, was wir froh sind, ist, dass es kein Geruchspodcast ist, weil sonst würden wir den
beissenden
Geschmack. Nein. Es geht um die Turnhalle, ist immer das Gleiche.
Aha,
Alter und Eisenhut, der beissende ja. Gestank, könnte ich nicht sagen, doch, ja. Aber das Beissende von diesen Turnmatten, wer weiß nicht, man musste mit dem Mattenwagen in das Geräteräumchen rein, und dort hat einem der Schwall verwutscht, ja. Das Beissende von diesen, was komische Ledermatten gewesen sind, ja. Kunstleder irgendwann.
Ganz aber
man vergisst es nicht.
Ganz übel die Ausdünstung von dem Medizinball.
Turnhalle, lassen wir es.
Turnhalle.
Aber ja, das ist Mobilität. Ja. Also eben, jede Sportart hat ihre Besonderheiten, wo man sich dann gut verletzen kann oder eben gefeit sein muss. Oder. Im Skifahren, das wissen wir jetzt, können wir nachher nochmal aus einem anderen Grund drauf, Stürze. Also das für mich, dann ist, glaube ich, das leuchtet auch jedem ein. Wenn man das Skirennen schaut, sieht man, es hat links und rechts meistens nicht nur eine Serie Zäune, sondern mehrere, vor allem bei den Speedrennen. Ja. Also das zu vermeiden ist einfach elementar.
Ja, aber eben, es ist definitiv kein Zufall, dass ein Marco Odermatt noch keinen schweren Sturz hatte. Also, letztes Jahr, als er bei der Steilhang-Ausfahrt in Kitzbühel fast abgeflogen wäre, haben alle gesagt, ja, der hatte einfach einen riesen Masel gehabt. Ja, ein bisschen Glück war sicher auch dabei gewesen, aber er hat einfach eine enorme Körperbeherrschung oder Bart mit einer herausragenden Physis. Oder?
Und das ist dann ein Reflex. Im Endeffekt, wie du auf so etwas reagierst, kurz bevor du dann stürzt. Und das ist eben auch Fähigkeit, die nicht jeder im gleichen Maß hat. Ist ja logisch, das sieht man ja im Alltag. Die Leute, irgendeiner fällt um auf der Straße, weil er einen Randstein sieht, an einem anderen passiert so etwas nie. Also, und das kannst du nachher übersetzen auf den Sportler. Der eine ist aufmerksamer, auch gesegneter mit einer Balance, einer Mobilität, vielleicht einer Feinheit auch im Schritt oder eben dann mit der Skikante, wo eben viel ausmacht am Schluss. Und das, eben, wenn du siehst, wenn der Odermatt jetzt ein halbes Jahr verletzt wäre, dann hätte er die Hälfte der Rennen können gewinnen, mehr nicht. Also ist das sehr wichtig, dass man sich eben auch
dass man
sich vor dem schützt. Ja. Das kannst du nur mit Training, oder?
Und darum ist es eben, finde ich, so genial vom Skitrainer Helmut Krug, vom Odermatt im Trainer, also vom Trainer von der Schweizer Riesenslalom-Gruppe, dass er sagt, der Odermatt macht in der Saisonvorbereitung, steigt er später ein ins Skitraining, dafür tut er länger in den Kraft- und Ausdauerbereich investieren. Dann hat er genügend Substanz, um all diesen Widrigkeiten, all diesen Strapazen, die du während so einer langen Saison hast, dass du denen standhalten kannst.
Diese Saison gibt es keine Weltmeisterschaft, sind keine Olympischen Spiele, also nochmal etwas anderes. Da sieht man auch, dass man diese Saisons aufgrund vom Verlauf und vom Programm planen muss und nicht einfach stur kann einen Kalender verfolgen und sagen, dann fange ich an, dann hört es auf, sondern es kommt darauf an, was steht auf dem Programm. Und jetzt haben wir diese Saison auch gesehen, am Anfang waren fast keine Rennen gewesen, also Speed her.
Gut, das war witterungsbedingt.
Witterungsbedingt, aber das weiß schon vorher nicht. Also
nicht.
In Sölden zum Auftakt, Heilauf, Riesenslalom und nachher einen Monat nicht mehr.
Der Kalender wäre absolut überladen. Also man muss jetzt wirklich fast froh sein, dass der Petrus ein paar Mal interveniert hat, dass man ein paar Rennen muss streichen muss. Es war hoffnungslos überladen, der Kalender. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass der nicht der Rennleiter, der Markus Waldner, der eine super Kapazität ist, Aber eben, den hat man nicht Regie führen dort. Das ist der Johann Elias, der Präsident, der die Federführung hatte bei diesem Kalender. Und das ist zwar ein begnadeter Investmentbanker, der hat einen Haufen Geld verdient mit dem, aber er hat einfach offenbar kein Gespür für die Athleten. Oder? Und darum, man muss wirklich froh sein, ist jetzt witterungsbedingt das eine oder andere Rennen abgesagt worden, eben nächste Woche oder diese Woche. Die Chamonix-Abfahrten sind gestrichen und das ist für Marco Odermatt beispielsweise ist das gut. Er hat mir in Garmisch hat er mir gesagt, wenn Chamonix gewesen wäre, dann hätte er auf Chamonix hätte er müssen gehen, weil er wollte unbedingt, also es ist sehr eng im Kampf um einen Riesenslalom-Weltcup. Dafür hat er Banzko rausgelassen, den Riesenslalom, weil dort kann ihm eigentlich dort kann ihm nicht mehr passieren.
Also dort Banzko, dort ist ein Riesenslalom im Bulgarischen.
Dort ist ein Riesenslalom, auf den hat er verzichtet, aber weil jetzt Chamonix ist abgesagt worden, kann er logischerweise diese Woche Pause machen und dafür nächste Woche mit neuen Kräften auf das Banzko, auf das Bulgarien gehen.
Und in Chamonix wären Abfahrten gewesen, richtig?
Zwei Abfahrten. Nicht wirklich spektakuläre. Mir hat so lustig gewesen, in Garmisch habe ich mit einem Franzosen, mit dem Co-Rennchef von der Rossignol über Chamonix geredet. Und dann hat er gesagt, oh my God, this downhill is so boring. You have after the start one turn and the rest is highway from Lausanne to Bern. Also übersetzt, du hast nach dem Start oder, hast eine einzige Kurve und der Rest ist wie auf der Autobahn Lausanne-Bern. Also dann geht uns definitiv kein grosses Spektakel mit dieser Absage von der Chamonix-Abfahrt.
Nein, berühmt ist die Autobahn nicht höchstens für die häufigen Stau, aber das meint er nicht, er meint, es geht einfach geradeaus.
Es geht einfach geradeaus, ja.
Und dann
ja,
was ist ja. Doch Gleitfähigkeiten genau, gefragt genau, und mehr ja, nicht. Also ja, keine ja. Kunst zum Abkommen, Kunst sicher zum gesund bleiben. Bei den Frauen am Wochenende, vor allem in Cortina, haben wir gesehen, zum Teil seltsame Stürze. Also für Leute, die nicht häufig Skirennen schauen und dann eingeschaltet haben, haben dann irgendwie das Gefühl gehabt, da ist schon gar nichts passiert. Wieso ist jetzt die verletzt? Was ist dort schief gelaufen und warum?
Gut, es ist offenbar, ich bin nicht dort gewesen, oder? Und aus der Distanz das zu beurteilen, ist eigentlich nicht sehr seriös, weil du mich jetzt aber fragst, versuche ich es trotzdem.
Es ist gemein.
Es hat dort sicher einen Haufen Wellen gehabt, auf dieser Piste, die zu richtigen Spicker mutiert sind. Oder? Das war das eine Problem gewesen. Das andere muss man halt aber schon sagen. Zum Teil sind dort einfach eklatante Fahrfehler der Auslöser für den Sturz. Und ich beobachte das schon seit längerer Zeit. Die Frauen, ich weiss nicht, ob sie es... Ja, sehr wahrscheinlich wird einfach das zu wenig trainiert. Die springen einfach vielfach nicht richtig. Also es gibt ja auch dort die paar, oder, die eigentlich nie stürzen, wo das halt einfach im Griff, also das ist eine Lara gut, oder? Habe ich noch selten irgendwie gesehen, ins Netz abfliegen, oder? Die hat das im Griff. Mhm. Aber dann gibt es halt die Kandidatinnen, die immer und immer wieder im Netz landen, oder? Ich habe bei dieser Joanna Hale, da habe ich am Vortag habe ich mit dem Tom Stauffer, einem Mannenchef-Trainer, habe ich dort so ein bisschen die Aufzeichnungen angeschaut von Cortina und dann habe ich zum Tom gesagt, das ist nur eine Frage von der Zeit, bis die Joanna Hale mal wieder schwer stürzt, weil sie einfach beim Springen eklatante Fehler macht.
Mhm. So wichtig, oder? Also,
ja.
Das sieht man ja, die Sprünge sind zum Teil auch zum eine Piste kriegen, die die Leute gerne hinschauen. Mhm. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also, wer Ski schaut, da reden wir nicht einmal nur von Kitzbühel. Die Stürze gehören einfach dazu. Sehr unschön, es gibt ganz wüste Stürze, aber es ist der Effekt, den man einfach hat, die Sensationslust, die der Mensch hat, die ihn auf die Spur bringt, erst von gewissen Sachen. Also man schaut gewisse Sachen, einfach weil man weiss, oh, da könnte etwas passieren, macht es noch interessanter.
Ja.
Und als Athlet bist du dir dessen ja bewusst, also ich habe selber Hockey gespielt, ich habe gewusst, ein Haufen von diesen Leuten im Stadion kommen in der Hoffnung, dass es eine Schlägerei gibt oder ein Jack, der einen durch die Gegend fliegt. Und immer im Bewusstsein, dass wenn du dort daran beteiligt bist, passiert dir etwas, was du im zivilen Leben nicht erlebst. Also du wirst weder, gut, im Skifahren kannst du stürzen, aber du wirst nie mit dem Tempo stürzen, mit einem Profiathlet. Du wirst wahrscheinlich auf der Straße nicht, sagen wir jetzt mal, zusammengeschlagen oder attackiert, wie in einem Eishockey-Stadion. Sollte nicht vorkommen in unseren Breitengraden.
Wäre gerade für mich wäre es nicht gut.
Es ist für niemanden gut.
Ich glaube, dass das 1-1 nicht gewinnen.
Die haben ja, die Kanadier vor allem, die Sprüche gehabt, die wir dann auch gelernt haben, so bezüglich, oh, he doesn't like to get hit. Also das ist jetzt der wird nicht gern gecheckt. Ja. Worauf mich immer gefragt haben, wer wird denn gern gecheckt? Also es hat ganz wenige, die gesagt haben, sie brauchen so einen richtigen, alles durch einen schütternden Check, damit sie überhaupt gut können spielen. Ich habe mich immer gefragt, warum? Also das will man nicht. Es ist unangenehm, es tut weh, Verletzungsgefahr ist entsprechend. Genauso beim Skifahren. Also muss man sich bewusst sein, was sind die grössten Gefahren bei dem Sport, den ich mache? Wie komme ich diesen Gefahren davon? Und das würde für mich jetzt bedeuten, beim Skifahren, also bei all die Pisten verloren, das heisst, in die Luft gehen, muss ich sicher sein, dass ich in dem Moment, wo ich abspringe, das Richtige mache und gewappnet bin und weiss, wo lande ich. Lande ich im Flachen, lande ich im Gefäld, lande ich in einer Schräglage und so weiter. Und dann hast du es eigentlich.
Ja. Und das ist das, was du ansprichst, was mich erstaunt. Es gibt im Ski, es gibt einen Comedy-Trainer, es gibt für jede Sparte, gibt's, also für jede Disziplin gibt es einen Trainer. Aber es gibt keinen Sprungtrainer.
Warum nicht?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Und ich habe das in diesem Herbst mit dem William Bess habe ich das besprochen. Der William Bess, Lauberhorn-Sieger 1994, der ein sehr guter Springer war, der nachher lang für das Welsche Fernsehen co-kommentiert hat. Und der hat gesagt, er hat bei jedem Rennen, auch bei den Männern, hat er mehrere Athleten gesehen, die einfach Fehler begangen haben beim Sprung, den man so einfach ausmerzen könnte. Und er hat dann immer wieder das Gespräch mit dem Trainer gesucht und hat einen Input liefern, hat aber gemerkt, dass die das gar nicht wollen. Also, springen, also ich weiss mittlerweile, im Schweizer Mannenteam ist es definitiv nicht mehr so. Also dort wird in der Saisonvorbereitung wird intensiv an den Sprüngen gearbeitet, weil man hat im letzten Jahr hat man immer so ein bisschen um den Alex Simone müssen Angst haben. Weil der ist sehr, sehr wild gesprungen. Und mit dem hat man aber so intensiv gearbeitet in dieser Vorbereitung, dass man jetzt nicht mehr muss bei jedem Sprung zittern, ob das gut kommt oder nicht. Aber mit der Joanna Hähle hat das offenbar nie jemand gemacht.
Das ist eigentlich schade.
Weil die hat also ja definitiv.
Gut, wir wissen das nicht.
Das ist ja eine talentierte Skifahrerin.
Logisch.
Und wenn man das der richtig beibringt, dann lernt die auch richtig springen. Da bin ich überzeugt.
Gehört dazu. Herr Zirkus, erinnert man, man kann jeden aus dem Stehgreif ein paar Sprünge aufzählen. Sei das Mausenfallen, sei es der Hundschopf. Was
Golden Eagle in Beaver Creek,
sehr imponiert
San ist Pietro in Bormio.
Minchkanter nach dem Hundschopf, wo in der Schräge kommst, ja. mit einem ziemlichen Speed. Ja. Also wenn du das anschaust, da kannst du eigentlich ziemlich viel falsch machen, oder? Mhm. Dann müsstest du eigentlich gewappnet sein, um das können ausschliessen, das Risiko. Natürlich kannst du nicht hundertprozentig ausschliessen, es kann immer etwas schief gehen, wenn es eine kleine Kompression gibt irgendwo. Aber ich glaube, geübten Auge sollte auch das können erkennen. Eben genau die Kompressionen, wo dann der Druck von unten so gross wird, dass wenn du nicht gefasst bist, dass irgendetwas muss gehen lassen. Zum Beispiel eben ein Meniskus im Knie oder ein Band sogar.
Genau. Und darum sind wir gesegnet im Schweizer Skisport, dass wir im Europacup, also dort, wo also einer der wichtigsten Ausbildner, das ist der Franz Heinzer, einer der begnadetsten Springer, die es gegeben hat in der Skigeschichte. Also das hat auch beispielsweise der Trainer von Hermann Mayer, der langjährige, der Andy Evers, hat immer gesagt, für ihn sei der Franz Heinzer das Grösste gewesen, was er je gesehen hat. Eben auch stilistisch, was Springen anbelangt.
Solange er die Ski konnte mitnehmen aus dem Starthäuschen.
Ist nur einmal, leider Gottes, bei den Olympischen Spielen in Lillehammer, oder ist das in die Hose gegangen, im 94. Sendung von Franz in der Karriere. Aber der macht einen herausragenden Job. bei Swissski als Europacup-Trainer. Also das ist wahrscheinlich auf dieser Position, auf Stufen Europacup, ist das der Beste auf der Welt. Und ja, darum springen unsere Männer eigentlich durchs Band weg, alle sehr, sehr gut.
Pluspunkt, wie wir jetzt gehört haben, nicht unterschätzen sollte die Springerei. Wechseln wir schnell die Unterlage. Zum Abschluss vielleicht eine Frage.
Persönlich, du willst schon aufhören?
Nein, wir haben noch Zeit. Wir haben noch
11 Stunden hast du am Anfang gesagt, oder? Sind, haben wir Kapazität?
Sind drauf, ja. Während drauf. 11 Stunden. Leider haben wir selber nicht so viel Zeit. Sonst wird es dann schwierig, mit dem rechtzeitig wieder rauszukommen aus dem Studio da. Da müssen wir den Belegungsplan auch berücksichtigen. Aber noch schnell eine Frage habe ich zum SC Bern. Ist dein Club, du hast jetzt während der Saison leider nicht viel Zeit, um den zu verfolgen, aber du kriegst gleich mit, was so läuft. Jetzt hat man einen finnischen Trainer geholt, ist bekannt, Jussi Tappola, hervorragender Typ, hat so etwas Ettihaftes. Also Etti ist ja Berndeutsch für Grossvater eigentlich, ist aber nicht respektierlich gemeint oder bösartig, sondern sehr, sehr liebevoll, oder?
Also etwas Simon Schenk anmuten.
Also der Etti. Er hat eine gewisse Härte,
ja.
Aber er wirkt gutmütiger, als er ist.
Ist das nicht auch der Simon Schenk ein bisschen gewesen?
Ja, Simon Schenk hatte ich noch als Nazi-Trainer gehabt.
Salbi anmachen, oder?
Genau. Geben einen Käse und Brot,
ja, genau.
Und
ja.
Klefel,
ja.
Drauf.
Ja. Ja.
Also
ja.
Witzig für uns Bündner, ja. zum Hören.
Ja.
Aber er hat schon gewisse eine Härte gehabt. Also er war nicht einer gewesen, der nur Spass gemacht hat. Er hat halt den Humor gehabt. Der relativ Rauchhumor hat mir immer gepasst. Beim Tappola weiss ich nicht, es wird über ihn gesagt, dass er sehr streng sei. Und er kann aber so entwaffnend lachen, dann wieder. Mhm. Wenn er zum Beispiel auch mit dem Kollegen Roth, wo jemand mit ihm zu tun hat, schwätzt, dann bewundert ihn das Grinsen, das er aufsetzt. Mhm. Auf jeden Fall hat er den SCB bis jetzt in die Top 6 reingebracht. Und das ist doch in den letzten Jahren schon ein gewaltiger Fortschritt.
Wunderbar. Also die wenigen Sachen, die ich gesehen habe, Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die machen mir Mut im Hinblick auf Playoffs. Was mir als gebürtiger Berner Oberländer oder halt einfach wehtut. Ich habe mich ja immer mit dem SCB identifiziert, als ich ein Bub war. Oder? Da hast du einen Howald in der Mannschaft gehabt, einen Künzi hast du in der Mannschaft gehabt, einen Bertschi Peter,
ja.
Richtige Berner. Ja, dass man, ich habe beispielsweise den Plausch immer an den Mika Henauer.
Mhm.
Auch kennen seinen Vater, ein Journalistenkollege von uns, der Kurti, super Typ. Darum habe ich mit diesen Henauer-Buben immer besonders mitgefiebert. Dass der Mika jetzt das Kloten spielt, das tut mir weh. Und was mir natürlich auch weh tut, ist, dass unser Erzfeind neben den Tigers Fribourg Gottereau in einem wunderbaren Tempel spielt und wir in dieser Bruchbubble. Wir muss es einfach so sagen.
Ja, es war mal der Ort gewesen, ja. Eigentlich zum Hockey schauen, aber das ist halt
also, weißt, ich bin ja, dass wir uns richtig verstehen. Ich bin ja, also ich würde glaube auf Barrikaden stehen, wenn man die Wand wegreissen würde, die Stehrampe, die muss dort bleiben. Oder? Das gehört zur DNA vom SCB. Aber rundum muss unbedingt etwas passieren. Und ich meine, der Marc Lüthi hat es meines Erachtens so nicht gecheckt, dass es heute nicht mehr reicht, wenn man einfach ein gutes Hockey spielt. Es muss... Mir persönlich würde das länger, aber den meisten anderen Leuten längt das nicht. Die wollen Entertainment haben, wie sie in der NHL ist. Und da hat man ja mit dem Marc Streit eine absolute NHL-Legende im Club, wo er genau das aufgezeigt hat. Leider Gottes ist er einfach nicht erhört worden.
Ja, es ist ein bisschen so, dass heutzutage, man sieht das gut, du hast das Beispiel Freiburg erwähnt, die Leute sind sehr zufrieden dort, wo sie noch nie einen Titel gewonnen haben.
Ja.
Weil eben das rundum
wird oder?
Immer wichtiger. Meine, ja. Das Stadion haben sie ja. Renoviert, ja. Einen Ring oben drauf gebaut, das ist wie ein Mailänder Skala.
Ja.
Also,
ja.
Das Theater, hell ist es nur unten auf dem Eis. Ja. Zum Beispiel im neuen Stadion von Zürich ist es so taghell bis unter das Dach. Ich habe das nicht so gern. Ist auch ein wunderbares Stadion.
Aber wir sind in der Minderheit, Dino, oder?
Ja, mir passt das besser, dass im Freiburg unten Licht ist dort, wo gespielt wird und alles andere ist mehr oder weniger im Düsteren. Ja. Das Beispiel Freiburg, dort gehen die Leute her wegen dem Erlebnis. Und so muss es eigentlich sein, weil wenn du nur vom Sport abhängig bist, dann machst du dich im Sport zum Untertan. Du bist dann ausgeliefert und du kannst in Gottes Namen in dieser Liga, die mittlerweile mit 14 Mannschaften und einer sehr hohen Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr damit rechnen, dass du jedes Jahr Meister wirst, wie es der SCB vielleicht früher hätte machen dürfen. Das geht nicht mehr. Die Konkurrenz hat aufgeholt. Man hat durch die mehr Ausländer, die man hat, eine neue Ausgleichheit bis zu einem gewissen Punkt. Also du kannst praktisch sagen, Top 10 hat so viele Schwankungen drin von Jahr zu Jahr. Da siehst du gut, Genf letztes Jahr vorneweg marschiert. Dieses Jahr haben sie Mühe, um die Top 6 zu heben. Und dann hat es andere Mannschaften, die umgekehrt weggehen. Also es ist wahnsinnig schwierig, um das berechenbar zu machen. Und wenn du dann dein Geschäftsmodell so stark an sportlichen Erfolg koppelst, dann kann es sein, dass du plötzlich reinlaufst. Absolut. Jetzt, der SCB kann nicht von einem Tag auf den anderen ein neues Stadion bauen, weil es auch Verträge gibt natürlich. Und hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass es dann so schnell geht, bis die Halle, ja, praktisch schon. Ja, du hast gesagt, Bruchbude, es tönt böse, aber es ist im heutigen Vergleich und die Standards, die es heute braucht, ja, man sieht die Wand noch und die Gastrounternehmungen, aber die Leute erwarten heute mehr, die wollen nicht mehr in einen so gehaltenen Betonklotz reinsitzen, wo es früherend
jetzt, wo es sogar in Ambri, in der Leventina, richtig angenehm ist, zum Hockey schauen, oder?
Ich glaube, das war der letzte Klotz, der gehabt ist.
Ja. Und jetzt ist der SCB, der Jurassic Park vom Schweizer Eishockey.
Ja. Selbst in Genf, dort hast du etwas Ähnliches, lustigerweise im Kleinformat, auch eine Halle mit einem so schrägen Dach. Ja. Auf einer Seite eine relativ hohe Wand, dort sind es allerdings Sitzplätze. Aber dort hat man immer, weil es kompakter ist, die Möglichkeit gehabt, um das ein bisschen freundlicher zu gestalten, dann am Schluss. Ich bin ja dort in Genf gewesen, wo man aufgestiegen ist. Dort hat die Halle noch anders ausgesehen. Dort ist es dann auch noch also stark Richtung Bruchbude gegangen. Aber der Chris McSorley hat schnell gemerkt, hey, wenn ich die Genfer will hier reinbringen, dann ein neues Stadion komme ich wahrscheinlich jetzt gerade nicht zu bauen. Aber solange das noch dauert, muss ich denen mehr bieten, da drinnen, weil da rein hocken die nicht mehr. Wenn die Leute, die wo man sonst jetzt in Nordamerika hocken sie in die VIP-Boxes, wo sie nicht gerade Luxus, aber hohen Komfort haben. Also Polstergruppe, Fernsehen, eigene Bar und so weiter, dann noch Sitzplätze von außen. Ja. Das ist so ein bisschen das, was man kennt. Muss es ja nicht genau sein für alle.
Darum sind ja die Angehörigen oder, von den Nashville Predators, also die ein oder andere Spielerfrau, was sich das gewohnt ist, der Luxus in der Bridgestone Arena, die sind zusammengezuckt, oder? Was da im vorletzten Jahr oder beim Gastspiel von den Preds in Bern in der Allmendhalle Platz nehmen auf diesen Dingen. Die sind zusammengezuckt, oder?
Ja, ist natürlich schon nicht der gleiche Komfort. Also, du hast natürlich auch die Möglichkeit, das muss man auch sagen, in Nordamerika mit diesen Platzverhältnissen. Wenn es dort darum geht, ein neues Stadion zu bauen, fragt man schnell, wer zahlt es. Und sobald das bekannt ist, dann wird gebaut. Irgendwo in der Peripherie, oder?
Ja.
Ich habe es lieber wie in England früher, wo die Fußballstadien, wie das Highbury in Arsenal zum Beispiel, also in London, mitten in der Stadt, im Quartier drin. Immer wahnsinnig imponiert. Es gibt in England immer noch einen Haufen dieser Stadien. Allerdings nicht die neuesten. Auch dort muss man den Abstrich machen, aber die sind wahnsinnig charmant.
Oder ist ja auch mit in der Stadt. In Liverpool.
Das macht einfach, gibt es ein bisschen eine andere Atmosphäre am Ganzen. Oder? Du bist in einem Wohngebiet mitten in einer Stadt. Nicht überall möglich. Du hast etwa mit NHL-Spielern zu tun. Du gehst ja lustigerweise, hat das angefangen mit, wenn du jeweils auf das angesprochene Nordamerika bist, zu deinen Skirennen, hat man angefangen mit, dass gleichzeitig gehen doch auch noch zu einem Hockeyspieler zwei.
Genau.
Und das hat bei dir sofort zu ganz engen Beziehungen geführt, gell?
Ja, also die erste enge Beziehung hatte ich eben mit Mark Streit, der in Philadelphia gespielt hat. Und durch Streit habe ich den Siziensohn Niederreiter sehr gut lernen können. Nino ist heute einer meiner besten Freunde. Der Streit ist ja in New York, oder? So etwas wie der Ersatzpapi von Nino. Und ich habe natürlich nachher auch den Roman Josi, den ich auch sehr engen Draht habe, oder sehr guten Draht habe zu ihm. Und was der Josi aufführt in dieser Saison, muss ich sagen, obwohl er nicht im All-Star-Team ist, im Gegensatz zu anderen Jahren. Aber das ist für mich fast das Größte, was er leistet in seiner Karriere überhaupt. Weil die haben dort letzten Winter sich entschieden, den Rebuild zu machen. Also da ist ja beispielsweise offensiv, ist mit Ausnahme vom Forsberg, ist eigentlich alles verkauft worden. Ganz junge Spieler, neue Trainer, die jungen Spieler, die stark vom Roman Josi geführt werden. Vor dieser Saison hat es einen Haufen gegeben und gesagt, hey, die haben absolut keine Chance für die Playoffs zu kommen. Stand heute ist der Playoff-Platz absolut möglich.
Mit dem Barry Trotz als einem neuen GM, der eine andere Kultur drin bringt. Und Barry Trotz, wer ihn schon gesehen hat, kann sich jemand vorstellen, wie die Kultur aussieht. Das ist nicht unbedingt nur oldschool. Er ist ja sehr, sagen wir mal, rustikal wirkender Typ, bollerköpfig. Also,
schön gesagt.
Könnte ein russischer Bärenmetzger sein, von der Erscheinung her. Ja. Sehr robust, aber auch sehr feinfühlig im Sinn von, er spürt, was vonnöten ist. Ist ja vorher immer noch, er ist Trainer gewesen vorher. Zuletzt bei den Islanders, wo er dann überraschenderweise entlassen worden ist. Aber Stanley Cup-Sieger mit Washington, darf man nicht vergessen, wo als schwieriger Fall angeschaut worden ist mit dem Ovechkin. Und den Spieler rundherum hat es hergebracht. Jetzt als GM der Rebuild in Nashville. Ja, man hat ein bisschen Angst gehabt dort, dass es könnte so rauskommen, dass Nashville plötzlich keine Rolle mehr spielt. Aber jetzt hat man gesehen, der Josi, der hat noch nicht genug. Und was
Nein, und man ist, muss ja sagen, er ist ja auch persönlich hat er eine schwierige Ausgangslage gehabt, vor der er will. Er hat letztes Jahr auch die x-te Hirnerschütterung gehabt. Und es hat schon Haufen gegeben, oder, wo irgendwie nach der fünften Hirnerschütterung musste ihre Karriere beenden. Lukas Pisa beispielsweise. Und man hat beim Josi nicht so recht gewusst, oder, ob das nochmal so richtig kommt. Zum guten Glück ist er, also meines Erachtens, ist er wieder in Topform. Und sehr eindrücklich für mich. Eindrücklich für mich auch Winnipeg. Das Straflager von der NHL, oder? Was die im Moment oder für ein Hockey spielen mit Nino Niederreiter, wo wahrscheinlich in der besten Defensivlinie von der NHL spielt. Oder siehst du eine bessere?
Schwierig, die zu vergleichen. Es ist, kommt ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld die auch spielen. Oder? Also du hast die Mannschaften, die dann öfters auf dieser Seite in dieser Conference spielen, die unter anderem die Defensivlinie hat die jetzt so nicht gerade eine parat, die ich sagen würde, ist die absolut beste. Ich habe das Gefühl, die reinen also Nino ist ja ein Offensivspieler eigentlich.
Ja.
Und das ist auch die Entwicklung, die man hat dort, dass man, also die guten Mannschaften, die Top-Mannschaften, die haben heutzutage vier Linien, die können offensiv etwas auf die Beine stellen können. In verschiedenen Abstufungen, klar, aber selbst wenn man früher gesagt hat, die vierte Linie spielt nur defensiv, das gibt es heute nicht mehr. Das ist der Vorteil, du kannst mit vier Linien den Gegner dominieren. Und so spielst du eigentlich auch defensiv, indem der Gegner gar nicht in die Offensive geholt hast.
Ja.
Aber ich meine, Winnipeg ist eigentlich auch ein bisschen ein Wunder, oder? Man hat, habe ich eigentlich gewusst, ja, wie gut sind denn die Hellebuck, hat man nicht gewusst. Wie lange bleibt der noch, wie lange wird er gut sein? Dann hat man den Blake Wheeler gehabt, der lange Jahre in Winnipeg auch Captain war. Und ein bisschen Zweifel hatte, ob der gut ist für die Mannschaft.
Scheifele, Diva, oder?
Genau. Und irgendwie hat Rick Bowness, glaubt der Trainer, wo man am Anfang auch ein bisschen belächelt hat. Das ist so ein Oldschool-Trainer. Einen aus dem Old Boys Network hat man gemeint, das kommt der noch, bringt es eh nicht mehr her und siehe da, Tag funktioniert. Die kanadischen Mannschaften sind eh bemerkenswert stark diese Saison, wo man ja, vielleicht außer Ausnahme von Montreal, wo man seit fast Jahrzehnten ein bisschen am Darben ist.
Edmonton jetzt die Wahnsinnsserie, oder?
Vancouver, Winnipeg, Edmonton, Toronto. Ja, auch wieder auf dem aufsteigenden Ast. Eine Mannschaft, die vor allem während der Regular Season jeweils für Furore sorgt. Aber leider seit x Jahren maximal eine Playoff-Serie gewonnen hat.
Das wäre ja, wär ja das Beste, oder, was im Hockey passieren könnte, wenn wieder einmal, zuerst mal, glaub, seit dem 93, eine kanadische Equipe würde den Köbel holen, weil wenn man sieht, was Hockey in Kanada für einen Stellenwert hat im Vergleich mit den meisten Städten in den USA. Das ist Wahnsinn. Das ist Religion dort. Ich staune jedes Jahr, wenn ich also dieses Jahr war Lake Louise leider nicht, aber sonst bin ich immer Skiweltcup in Lake Louise in der Nähe von Calgary. Der Calgary Herald und Calgary Sun, oder, wo jeden Tag irgendwie mit 14 Seiten Eishockey kommen. Wenn du irgendwas in Los Angeles oder in Florida bist, oder, dann wird kaum eine Seite Hockey in der Zeitung sein.
Andere Verhältnisse.
Es
ist ja Kanada.
Andere Verhältnisse.
Man sehnt sich danach, dass wieder mal etwas geht dort.
Und in Winnipeg sehnt man sich besonders danach, weil in dieser Stadt gibt es ja sonst eigentlich wirklich nichts.
Also, man muss fast ein bisschen so sagen, ja.
Es ist eine heftige Stadt. Das will ja auch kein Spieler, der dort her.
Ja, gut. Es gibt, Kanada ist eben nachteilig. Es gibt das Währungsrisiko irgendwo durch. Dass die kanadischen Mannschaften müssen ja ihre Spieler auch in US-Dollar zahlen. Je nachdem, wie der Kurs gerade ist, ist das nicht sehr vorteilhaft für die Teams. Hat ja auch schon dazu geführt, übrigens früher mal, dass Winnipeg müssen Franchise verkaufen. Die sind dann
genau, auf Atlanta, oder?
Arizona zuerst, glaube ich. Nein, das sind Nordstars.
Genau.
Winnipeg ist auf Quebec, Atlanta.
Ja, genau. Quebec Nordstars, oder wo?
Minnesota Nordstars.
Genau, die sind, Quebec Nordics, habe ich
die
gemeint.
Sind zu Colorado geworden.
Genau.
Man hat es gesehen aus Kanada, das hat sich wieder ein bisschen eingepegelt, dass Kanadier wieder mindestens konkurrenzfähig sind. Aber man hat das Gefühl, dass die Amerikaner im Vorteil sind mit diesen Franchises. Haben wir auch Kevin Fiala bei den Los Angeles Kings. Ja, es sind dann halt auch Orte. Wenn du aussuchen, es gibt Destinationen, Florida zum Beispiel, Tampa, ja. Los Angeles, Anaheim, San Jose.
Also ich würde lieber in Miami leben als in Winnipeg. Ich war das Jahr in Winnipeg. Ich hatte noch Glück gehabt. Es ist irgendwas, wo wir dort waren, Mitte November, nur minus 8 Grad. Ich habe mir aber erstmal gerade per WhatsApp der Wetteralarm geschickt, wo minus 55 Grad sind angekündigt worden. Also das ist dann schon sehr, sehr zäh. Und ich habe den Nikolai Ehlers, ja, eigentlich ein halber Schweizer, der dort auch sehr eine gute Rolle spielt in Winnipeg, der jetzt seit 9 Jahren dort spielt. Ja. Da hat man gesagt, er holt es fast nicht mehr aus, weil ab Dezember hast du einfach fix die minus 30 Grad. Und es ist eine extrem hohe Kriminalität in der Stadt. Man sagt den Spielern eigentlich, dass sie am Abend die Wohnung nicht verlassen sollten. Also nicht auf die Straße raus sollten. Und dann hat Nino ja ein Schockerlebnis gehabt im letzten April nach dem Playoff-Out. Oder war es Anfang Mai? Ja, irgendwas um den Dreh. Ist man irgendwas, wo durch in einem Lokal hat man den Saisonabschluss gefeiert. Und der Nino, weil es nur irgendwie 500 Meter von seinem Zuhause entfernt war, das Lokal, hat er am Morgen um 2:30 gesagt, ja, jetzt bestelle ich kein Taxi, die paar Meter, die laufe. Dann ist er irgendwie nach 250, 300 Meter oder plötzlich Anruf von einem Teamkollegen, Nino, wo bist du? Er sagt, ja, er sei jetzt irgendwie eben auf dem Heimweg. Gib Gas, oder? Weil uns haben sie eingeschlossen im Lokal, weil draußen einer mit der Knarre rumläuft. Und sie alle haben Angst gehabt, oder, dass der wirklich von ernst macht und fährt da von rumballern. Also das sind schon sehr spezielle Bedingungen.
Ja, es ist eine eigenartige Stadt für einen Schweizer. Ich war mal dort vor Olympia 2010, Trainingslager von der Nationalmannschaft. Als Journalist wird man dann von niemandem darauf hingewiesen, was da gefährlich sein könnte, haben dann einfach festgestellt, ein Kollege vom Tagesanzeiger, Benjamin Musch, der dann immer so lustig zu mir gesagt hat, da sind sie wieder am Mummelungern da draussen. Und ja, man hat nicht gewusst, fühlt man sich jetzt da wohl oder nicht. Es sind auch Verhältnisse, wenn es so kalt ist, dort, ich weiß nicht, es sind vielleicht minus 20 Grad gewesen, gehst gar nicht raus. Wenn du jemanden draussen siehst, der sich länger draussen aufhält, mutet das seltsam an. Also früher war es nur so schnell wie möglich irgendwo rein, aber es hat Leute gehabt, die permanent auf der Straße waren, was schon seltsam war. Ist aber dort, glaube ich, noch nicht so schlimm gewesen. Was mir aufgefallen ist dort, das ist mir hängen geblieben, hat dort ein schönes Sandsteingebäude gehabt, mitten in der Stadt Hudson Bay, Einkaufszentrum. Und als ich dort rein bin, bin ich völlig verblüfft gewesen, weil die ganze Verkaufsfläche war leer gewesen. Ja. Es hat noch einzelne so Quadrate gehabt, wo irgendetwas drauf war.
Also wie im Konsum in der DDR?
Es war einfach leer gewesen. Ja. Es war wirklich nichts drin gewesen. Nicht leere Regale, sondern nichts. Es hat, also die Stellfläche war einfach eine riesige Halle gewesen. Das merkst du dann, wenn du so etwas siehst. Wo einfach nichts drin war. Weil die sind pleite gewesen. Dort im Jahr 2010, mitten in der Stadt in Kanada, so ein riesiges Gebäude, das einfach leer gestanden ist. Sehr seltsam.
Sehr seltsam.
Wir haben jeweils bei uns hier im Podcast immer einen Tipp am Schluss. Mhm. Die je nachdem, lösen wir sie sogar auf. Zwischendurch vergessen wir sie auch. Ich vergesse vor allem die, wenn ich nicht richtig liege. Also meistens. Wir haben letztes Mal, was haben wir getippt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Willst du von mir einen Holland-Tipp oder
was? Nein, nicht unbedingt. Ich will von dir einfach wissen, wer Europameister wird. Im Sommer. Das wäre noch spannend. Jetzt musst du Farbe kennen. Eigentlich kannst du jetzt nicht gegen Holland setzen.
Ich setze immer gegen Holland. Ich wette vor jedem Turnier relativ viel Geld, dass Holland schon in der Vorrunde rausgeht, dass ich nachher, wenn der Fall eintrifft, dass ich Schmerzensgeld habe. Oder? Und darum würde ich jetzt ganz sicher nicht auf Europameister Holland tippen. Ich tippe auf ein Final England-Deutschland. Und ich glaube, dass England Europameister wird.
Das halten wir da fest. Das kramen wir dann wieder führen, wenn es so weit ist.
Wobei, jetzt, wo ich als Holländer habe ich ja Belgien nicht gern. Und jetzt, wo der De Bruyne wieder so stark spielt bei City, das macht mir fast ein bisschen Sorgen, dass allenfalls die roten Teufel gleich nochmal einen Titel holen könnten. Aber nein, ich bleibe dabei.
Ja, ich wollte sagen, Belgier sehr imponierend, De Bruyne sowieso, Sitzspieler im Mittelfeld, Wahnsinn, was der drauf hat. Ja. Aber Belgier, traditionell sehr zerstrittener Sauhaufen eigentlich.
Ja, die haben
sich also immer wieder
Flamme und Wallonen, oder, wo immer wieder ein Graben existiert.
Bei der letzten WM hat man auch sich Vorwürfe gemacht, ob die schon zu lange dabei sind und so weiter. Und das treibt man während der WM aus. Erstaunlich. Ich tippe auf Final Frankreich. England mit dem Europameister Frankreich, weil ich das Gefühl habe, die sind so breit besetzt. Überall hat es Franzosen, die wahnsinnig gut
sind. Ja, ja. Ich habe ja jetzt den Frankreich in der Quali-Gruppe gehabt. Also in Paris haben wir keine Chance gehabt, weil 7 Oranien-Spieler am Vorabend ein Poulet-Curry gegessen haben. wo schwer auf den Magen geschlagen hat. Oder? Also die ganzen Frankie, die Jungs, die Lichts, die Depays, die haben alle gefällt in diesem Match. Und da ist Holland B. schwer drunter gekommen. Im Rückspiel haben 9 von 11 aus der ersten Oranien-Formation verletzungsbedingt gefällt. Also da ist man wirklich mit der C-Mannschaft angetreten und mir trotzdem fast einen Punkt geholt. Und da sehen wir, also die Franzosen haben mich gar nicht überzeugt. Haben nachher auch im letzten Gruppenspiel gegen Griechenland haben sie unentschieden gespielt. Rein von der Qualität brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, ist Frankreich die beste Mannschaft. Aber du weißt, meistens gewinnt ja nicht die Mannschaft mit der höchsten individuellen Qualität, sondern eben das beste Team. Und wir haben die Engländer, haben wir das letzte extrem gefallen. Also jetzt so der Match, den sie gespielt haben, einer der letzten Quali-Matchs gegen Italien. Italien, die ja trotzdem sicher nicht die beste Phase hat, aber defensiv sind sie ja gleich immer noch gut, aber die haben einfach keinen Stich gehabt. Und darum ist für mich England der Top-Favorit.
England würde ich sofort nehmen, wenn sie einen anderen Trainer hätten. Gareth Southgate, habe ich das Gefühl, traut sich nicht, die Mannschaft aufgrund von ihren tatsächlichen Stärken, die sie haben in der Offensive, einmal ein bisschen freier laufen zu lassen.
Also, vielleicht
typischerweise immer ein Mann wie der Henderson. Der Henderson ist immer für mich der Mittelfeldspieler, wo ich weiss, wenn der den Ball kriegt, der nächste Pass geht rückwärts, richtig eigenes Goal. So etwas von Mut los. Und der ist ja immer noch dabei. Also ich weiss nicht, wie es jetzt ist. Er ist zurück aus Saudi-Arabien,
spielt jetzt bei Ajax.
Über sich dort ändert. Aber eigentlich müsste England mit den Spielern, die haben, da muss man ja, wenn man jetzt schaut, dort, was da oben ist am Flügelspieler, Foden und Wahnsinn. Mittelfeldspieler und Sturm, muss man sagen, voll drauf los, oder? Aber der Southgate, das wird dem auch von der englischen Presse vorgeworfen. Gut, was wird einem von der englischen Presse nicht vorgeworfen?
Ich wollte sagen.
Dass er nicht mehr vorwärts spielen lässt. Aber ich,
Gut, jetzt haben sie dann nach der EM können sie dann den Klopp holen.
Der Klopp hat gesagt, mache ich nicht mehr.
Glaube ich nicht.
Und England...
Der Lukas Braten hat im letzten Oktober, kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden, noch gesagt, dass er nicht mehr komme. Und jetzt ist es ziemlich sicher, dass wir ihn im nächsten Winter wieder werden sehen.
Ja, das hast du frühzeitig angekündigt, dass man den wieder sehen wird. Ein bisschen PR-Gag-Verdacht sich ein bisschen interessant zu machen. Ja. Aber sind wir gespannt. Marcel W. Pern, danke vielmals, dass du da bist.
Danke dir.
Unterhaltsam, spannend mit dir wie immer. Mit dir kann man eigentlich über alles reden.
Gut, weißt du, bei diesen Vorlagen, die du gibst,
gut.
Kannst fast nicht drüber schiessen. Nicht einmal ein Blinden wie ich.
Wir, die uns ein bisschen mit Sportjournalismus befassen, bei den einen Themen, bei den anderen Themen wissen wir ein bisschen mehr. Haben dann auch Sachen, wo wir nicht hundertprozentig Bescheid wissen. Immer. Und gleich tun wir es so. Ich glaube,
das ist unsere grosse Qualität.
Vom Sportjournalist, dass er meint, er wüsste alles und das sogar noch glaubt zum Teil.
Genau.
Wie gesagt, danke vielmals. Wir hören dich sicher nochmal diese Saison. Da bin ich sicher. Aber so, es ist immer unterhaltsam. Danke, dass du Zeit nimmst. Und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss zusammen. Adi. Danke.
Pro und Konter.